Zur heutigen Tischlesung gehören Sie aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars», Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptiste Vianney, geschrieben worden von Dr. Francis Trochu und das in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.
Des heiligen früheste Liebe. Dieses Buch wäre ohne Zweifel lückenhaft zu nennen, wenn es nicht aufzeigen würde, welchen Platz die seligste Jungfrau in der Seele des Pfarrers von Ars innehatte. Alle Heiligen haben Maria geliebt, aber nur wenige haben wohl den heiligen Pfarrer Vianney darin übertroffen. Wann hatte er begonnen, sie zu lieben? Er wusste es selber nicht. Lieben Sie die heilige Jungfrau schon lange? Fragte ihn eines Tages sein Vikar. Sie ist meine früheste Liebe. Als ich noch ganz klein war, besaß ich einen hübschen Rosenkranz, der meiner Schwester in die Augen stach und den sie haben wollte. Das war eine meiner ersten Kümmernisse. Ich befragte meine Mutter. Sie riet mir um der Liebe Christi willen darauf, zu verzichten. Ich gehorchte, aber es kostet mich viele Tränen. Die Liebe zu Maria war dieser vorherbestimmten Seele wie eingeboren. Sie sollte blühen und sich immer mehr entfalten bis zur letzten Stunde eines langen Lebens. Er war kaum 3 Jahre alt und schon erbaute sich jedermann an seiner Frömmigkeit, ohne dass er selber es ahnte. Unsere liebe Frau hatte in Dardili keinen glühenderen Verehrer. Es war eine Freude zu sehen, wie er beim Angelusläuten die Hände faltete, sich niederkniete und das Ave Maria betete. Was andere Jungen seines Alters, Trommel, Soldaten, Gewehr und Säbel waren, das war für den kleinen Jean-Marie Vianney eine schlichte Madonnenstatue, die ihm seine Mutter geschenkt hatte. 60 Jahre später wird er einmal ausrufen, oh, wie ich diese Statue liebte. Ich konnte mich weder bei Tag noch bei Nacht davon trennen und ich hätte nicht ruhig schlafen können, wenn sie nicht an meiner Seite gelegen wäre. Eines Tages verschwindet der Kleine. Seine Mutter sucht ihn im Hause, im Hof. Er ist nicht zu finden. Sie fängt an, sich zu beunruhigen. Plötzlich kommt ihr der Gedanke, im Stall nachzusehen. Staunend und gerührt bleibt sie an der Schwelle stehen, denn ihr kleiner Junge liegt vor seiner geliebten Statue auf den Knien im Gebet. Allmählich war er so weit herangewachsen, dass er sich auf dem Hof nützlich machen konnte. Man vertraute ihm die Herde an. Er zog damit in das Tal von Champmerle, Lerchensang, versehen mit einem Stab und die kostbare Statue ans Herz gedrückt. Champmerle ist ein reizvolles Tal mit unterirdisch rauschenden Quellen, die sich zu einem kühlen Bach vereinen, der von Heckenrosen, Weiden und Espen beschattet wird. Die Herde, aus 3 Schafen und einem Esel bestehend, beginnt zu weiden. Die Tiere sind ruhig und streunen nicht fort. Der junge Hirte weiß es. Eilends stellt er die Statue in den hohlen Stamm einer alten Weide. Dann kniet er sich nieder und betet aus ganzem Herzen. Da kommen 2 kleine Hirten der Umgebung hinzu. Jean-Marie lädt sie ein zum Verweilen. Er betet zusammen mit ihnen das Ave Maria. Dann erhebt er sich. Er zeigt den Kameraden die kostbare Statue und den Blick zärtlich darauf hingewandt, redet er zu ihnen über die selige Jungfrau, zu der man fest beten und die man innig lieben muss. Diese erlesene Szene, die das stillste und unbekannteste der Täler Frankreich zum Schauplatz hatte, spielte sich mitten in der Zeit der Schreckensherrschaft ab. Niemand hätte wohl geahnt, dort einen Prediger und eine Zuhörerschaft zu finden. Im Angesicht des Himmels frohlockte die kindliche Gruppe ohne Furcht noch Argwohn über den Namen Mariens und brachte ihr Huldigungen dar. Während im ganzen Land abtrünnige Geister mit eingefleischtem Hasse ihre Heiligtümer, ihre Statuen, ihre Verehrung und sogar die Erinnerung an sie zu zerstören suchten. Auch wenn er mit seinem älteren Bruder zusammen den väterlichen Weinberg bebaute, nahm er die heißgeliebte Statue mit sich, überzeugt davon, dass ihm die geliebte Jungfrau behilflich war, mit der Leistung seines Bruders Schritt zu halten. War der bescheidene Weinberg zu Dardili nicht prophetisch und wies er nicht hin auf einen weit schöneren und unendlich kostbaren Weinberg, von dem das Evangelium spricht, in den der Vater seine Arbeit entsendet? Maria wird ihren frommen Diener dorthin führen und es wird keinen besseren Arbeiter je geben im Weinberg des Herrn als gerade ihn. Kurz nach der Amtsübernahme in der Pfarrei Ars machte sich der junge Priester daran, die Kirche durch mehrere Kapellen zu erweitern. Die erste war die der heiligen Jungfrau. Hier, zu Füßen der Madonna mit den strahlenden Händen, werden die großen Sünder knien. Denn schon hat die nimmernden Pilgerfahrt der Seelen begonnen. Als wollte er die Sünder ermutigen, ohne Furcht einzutreten, ließ er bald darauf eine Marienstatue mit ausgebreiteten Händen über dem Eingang des Kirchenportals errichten. Um das Werk der Gnade zu beschleunigen, fügte er dieser stummen Predigt täglich einige feurige Worte hinzu. Der Name Maria kam wohl am häufigsten von den Lippen des heiligen Pfarrers. Das Ave Maria, sagte er immer wieder, ist ein Gebet, das nie ermüdet. Eines Sonntags waren nach der Vesper einige junge Mädchen zurückgeblieben, um zu beichten. Der Pfarrer sprach sie an, wenn ihr wollt, beten wir den Rosenkranz zusammen, um durch die Königin der Jungfrauen die Gnade einer guten heiligen Beichte zu erlangen. Während die Perlen des Rosenkranzes durch ihre Finger glitten, wurde es Licht in dieser Jungmädchenseelen und von diesem Tag an wurden sie zum Vorbild für die Pfarrei. Ihrem Beispiel folgten andere junge Mädchen, auch Jungmänner, und der Tag war nicht mehr fern, da die Kirche von Ars jeden Sonntag voll besetzt war. Wie freute sich das Herz des heiligen Priesters, wenn er seine Pfarrkinder einträchtig zusammen beten und singen sah. Gemeinsam mit ihnen wollte er der Mutter des Herrn seinen Dank bezeigen. Und so brach eines Morgens im August die ganze Pfarrei mit wehenden Fahnen auf zum Heiligtum unserer lieben Frau von Fornier. Wir werden uns ihr weihen an dieser heiligen Stätte, an der sie sich so mächtig und so gütig erwiesen hat, sagt der Pfarrer. Später einmal wird er eine Marienstatue aufstellen, mit einem silbernen Herzen geschmückt, in dem sich ein weißes Seidenband mit seinem Namen und denen seiner Pfarrkinder eingeschrieben fand. Das Herz Mariens ist so voll zärtlicher Liebe zu uns, sagt er, dass die Liebe aller Mütter zusammen ein Nichts dagegen ist. Ich habe so oft aus dieser Quelle geschöpft, dass nichts mehr von ihr bliebe, wenn sie nicht unerschöpflich wäre. Der Sohn hat seine Gerechtigkeit, die Mutter aber hat nur ihre Liebe. Ihr Sohn ist geneigt, den Sünder zu bestrafen. Maria aber erfleht Gnade für ihn. Meine Mutter, sagt Christus zu ihr, dir kann ich nichts verweigern. Wenn die Hölle bereuen könnte, du würdest ihr diese Gnade erlangen. Der liebe Gott hätte eine noch schönere Welt als die unsrige erschaffen können, sagte er ein andermal. Aber ein vollkommeneres Geschöpf als Maria hätte er nicht zu schaffen vermocht. Sie ist der Turm, den der Herr inmitten eines Weinbergs errichtet hat. Um einmal seiner Pilgerschar den ehrwürdigen Hermann vorstellen, der nach ihm die Kanzel besteigen sollte, erzählte er die folgende köstliche Legende. Meine Kinder, es gab einmal einen Heiligen, der wünschte sich nichts sehnlicher, als Maria singen zu hören. Unser Herr, der seine Freude daran hat, den Willen derer zu erfüllen, die ihn lieben, würdigt sich, ihm diese Gunst zu erweisen. Er erblickte eine schöne Frau, die vor ihm zu singen begann. Noch nie hatte er eine so liebliche Stimme gehört. Er war so entzückt, dass er ausrief: »Es ist genug, wenn ich nicht sterben soll.« Die schöne Frau aber sagte zu ihm: »Du brauchst meinen Gesang nicht zu bewundern, denn was du gehört hast, ist gar nichts. Ich bin nur die Jungfrau Katharina, und nun wirst du die Mutter Gottes hören.« Und in der Tat sang nun Maria selbst, und ihr Gesang war so herrlich, dass dem Heiligen die Sinne schwanden und er an diesem Übermaß vor Wonne verschied. Nun gut, meine Kinder, so ähnlich liegen die Dinge heute. Ihr habt soeben die heilige Katharina gehört, nun werdet ihr die heilige Jungfrau hören. Pilger, die sich dem Dorf näherten, wunderten sich zuweilen, wenn die Bauern den Hut abnahmen, sobald es die ganze Stunde vom Kirchenturm schlug. Wenn sie dann fragten, warum, bekamen sie zu hören, dass der Pfarrer sie gelehrt hatte, Maria auf diese Weise zu grüßen. Er selbst hatte es sich schon vor seiner Weihe zur heiligen Gewohnheit gemacht, beim Stundenschlag ein Ave Maria und den Lobpreis zu beten. Gepriesen sei die heiligste und unbefleckte Empfängnis der seligsten Jungfrau Maria, der Mutter Gottes. O Maria, mögen doch alle Nationen dich verherrlichen und der ganze Erdkreis dein unbeflecktes Herz anrufen. Mit Hilfe dieses Gebetes hatte er Versuchungen abgewehrt, die ihn bedrängten. Er hatte sich durch ein Gelübde verpflichtet, es sein ganzes Leben lang zu entrichten. Auf der Kanzel, im Beichtstuhl, auf dem Kirchplatz, inmitten der Menge, die ihn umgab, gedachte er beim ersten Schlag der Turmuhr seines Versprechens, und dann begann er zum Staunen der Pilger, seine Anrufungen laut oder leise zu beten. Es ist eine bewundernswerte und nicht genügend beachtete Tatsache, dass der Pfarrer von Ars nur deshalb auf seinem Posten verharrte, weil ihn Maria zurückhielt. Hier der Beweis. Am Nachmittag des 23. Januar 1840 trieb der Heilige vor 8 Zeugen aus einer besessenen Frau der Umgebung einen Teufel aus, der durch den Mund jener Unglücklichen den Pfarrer zu beschimpfen begann. »Du dürstest nach der Seelen und entreißt mir, was du nur kannst, aber ich werde versuchen, sie zurückzuerobern. Ein Lügner bist du, seit langem schon, sagst du, dass du fort willst von hier, und doch bleibst du weiterhin da. Was tust du denn hier? So viele ziehen sich zurück, um von ihrer Arbeit auszuruhen. Warum machst du es nicht ebenso? Du hast doch genug geschuftet. Du willst dich in die Einsamkeit zurückziehen. Warum tust du es denn nicht?« Der Pfarrer antwortete: »Würde mich denn der Bischof ziehen lassen?« »Es gibt nur allzu viel auf dich«, kam die Antwort aus dem Munde der Besessenen. Ohne diese, hier folgt ein Schimpfwort, um die Unbefleckte zu bezeichnen, wärst du schon weit fort. Wir taten, was in unseren Kräften stand, um dich bei der violetten Sultane in Misskredit zu bringen. Es ist wegen dieser nicht gelungen. Ja, wenn sie dich nicht beschützen würde, gewiss.« Maria wachte über ihren Diener. Sie betete ohne Unterlass zu ihrem Sohn, diesem heiligen Frankreichs ein langes Wirken zu gewähren. Diesem von ihr so sehr geliebten Lande, in dem sie noch zu Lebzeiten Viennes mehrmals erschienen ist. Mit der heiligen Jungfrau und mit der heiligen Philomena stehen wir uns gut, sagte er eines Tages in einem recht ungrammatikalischen Satz. Wie oft wird er wohl die Königin des Himmels geschaut haben, von der er mit solcher Selbstverständlichkeit sprach. Ja, sie kannten sich gut, in der Tat. Eines Tages beschrieb Frau Christine de Sibin mit frommer Begeisterung eine Statue Mariens, die ein Bildhauer aus Lyon nach einem Erscheinungsbericht hergestellt hatte. Das stimmt genau, pflichtete Pfarrer bei und merkte in seiner Hingerissenheit nicht, wie sehr er sich dabei verriet. Wenn er predigte, geschah es zuweilen, dass er mit einer solchen Sicherheit einzelne Züge aus dem Leben Mariens brachte, dass man glauben mochte, dies alles spiele sich vor seinen Augen ab. Ist er da erstaunlich, dass er diesem Verlangen Ausdruck gab, Maria zu verherrlichen, ihr Herz zu erfreuen? In Ars wurden die Herrenfeste mit größter Feierlichkeit begangen. Aber die Marienfeste schienen noch eine ganz persönliche Note zu haben. Er hatte seine Freude daran, wie Edem in dem unvergessenen Tal von Chantemerle. An den Tagen auf die Marienfeste fielen auch, wenn es nur die sogenannten kleinen Feste waren, wurde die Kirche nicht leer, bestätigt der ehrwürdige Monet. Und am Abend dieser gesegneten Tage fanden viele Pilger während der Predigt des Pfarrers keinen Platz mehr. Pfarrkinder und Pilger haben die Erinnerung an die Haltung Vianney in diesen von besonderer Freude erfüllten Stunden bewahrt. Beim Heiligsprechungsprozess sagt Jean Tête, ein Bauer von Ars, sein Gesicht strahlte. Auf der Kanzel wandte er sich der Marienstatue zu mit dem Entzücken eines Kindes, das mit seiner geliebten Mutter spricht. Er sprach mit hinreißender Begeisterung, berichtet der Kanonikus Gardet von der Heiligkeit Mariens, von ihrer Macht und Liebe. Ein ehemaliges Pfarrkind erinnert sich lebhaft an das Aussehen des Pfarrers, als er am 8. Dezember 1854 zum ersten Mal in dem herrlichen blauen, von Bosson entworfenen Messgewand erschien. Es war ihm von seinen Pfarrkindern verehrt worden, die wussten, welche Freude ihr geliebter Hirte damit haben würde. An diesem Tag proklamierte Pius der Neunte zu St. Peter in Rom das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Am Abend wurde das ganze Dorf illuminiert. Eigenhändig setzte er die größte Glocke in Schwingung. Die Gräfin von Garret berichtet, es war eine ungeheure große Kundgebung der Freude. Der Heilige ging durch die Straßen, von den anwesenden Priestern und den ehrwürdigen Brüdern der heiligen Familie begleitet. Auf seiner Stirne strahlte die Freude. Nie ist ein Kind glücklicher gewesen, als wenn es seine Mutter sah, so hoch in Ehren. Der Heilige von Ars und der Heilige von Assisi. Was hätte Jean-Marie Vianney getan, wenn er im 13. Jahrhundert und nicht im 16. gelebt hätte? Müßige Überlegung. Man könnte ebenso gut fragen, was hätte Franziskus von Assisi zur Zeit Napoleons getan? Jeder Mensch kommt zu der von Gott bestimmten Zeit in die Welt. Jeder Heilige hat seine besondere Aufgabe in seinem Jahrhundert zu erfüllen. Der Heilige von Assisi hat unter dem azurblauen Himmel Umbriens die Liebe des gekreuzigten Gottes gepredigt. Der Heilige von Ars hat 30 Jahre im Schatten eines Beichtstuhls verbracht, um den Seelen diese Liebe zu vermitteln. Wie verschieden auch die Berufung dieser beiden großen Heiligen gewesen sein mag, in ihren Charakteren und Bestrebungen finden sich bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Beide vermählten sich mit der Armut und beide stellten für ihre Zeitgenossen und für die kommenden Jahrhunderte etwas wie eine Wiedergeburt Christi dar. Pius der XI. In der Enzyklika Rite Expiatis Lasst uns hier nur prüfen, wie sehr der Pfarrer von Ars, der zeitlich so weit von Franziskus entfernt gewesen, jene Empfindsamkeit mit ihm teilte, die so empfänglich macht für die Kundgebungen göttlicher Schönheit und Güte. Keiner von beiden liebte das Geschöpf um des Geschöpfes willen. Wenn Franziskus von Assisi für den kleinen Bruder Leo, einem seiner ersten Schüler, eine besondere Vorliebe zeigte, so war es deshalb, weil er wusste, dass diese seinen Gefährten in der Erkenntnis und Liebe zu Gott überlegen war. Auch Jean-Marie Vianney hatte ein Gespür für die anziehenden Seelen. Es waren die Kindlichen vor allem, die er so sehr liebte, weil sie die Taufunschuld in ihrer ganzen Schönheit bewahrten. Dann die gottergebenen Seelen, die Apostelseelen, die dafür lebten, Gott die Ehre zu geben. Auch besaß er eine besondere Vorliebe für die Missionare, die ihm während der letzten 10 Jahre als hilfskräftig zugeteilt waren. Die unvernünftigen Geschöpfe hatten all ihren Platz im Herzen des mystischen Heiligen von Assisi. Nicht, dass er für sie jenen lächerlichen Gefühlsüberschwang entbunden hätte, der so manche irregeleitete Person dazu treibt, den Tieren jene Pflege und Hingabe zu erweisen, die eher den leidenden Gliedern unserer armen Menschheit zuteil werden sollten. Franziskus sah in den Tieren nicht seine geringeren Brüder, sondern Brüder der Schöpfung, gleich ihm den Händen der Schöpfung entsprungen. In dieser Eigenschaft forderte er sie auf, Gott zu loben und ihre Stimmen mit der seinen zu vereinigen. Als er eines Tages in den Olivenhainen von Portiuncula seine Betrachtung hielt, gewahrte er im silbernen Gezweig eine Grille. »Du musst das Lob Gottes singen, meine Schwester Grille«, befahl er ihr, und das tat sie so lange und so kräftig, dass er ihr gebieten musste zu schweigen. Man kennt auch die Predigt, die er einem Vogelschwarm hielt in der Umgebung von Bevania. »Meine lieben Brüder, die Vögel«, sagte er zu diesen kleinen, beschwingten Musikanten, »dank dem Schöpfer mit der schönen Stimme, die er euch zum Singen verliehen hat. Seid nicht undankbar gegen ihn und lasst euch stets sein Lob angelegen sein.« Nach diesen Worten, so berichteten die Fioretti, begannen alle Vögel darauf loszuzwitschern, mit den Flügeln zu schlagen, die Hälse zu recken, ihre Köpfchen zu neigen und ihm durch Gesang und Gesten zu zeigen, wie sehr sie sich über die Worte freuten, die Franziskus zu ihnen gesprochen hatte. Auch der Pfarrer von Ars predigte den Vögeln das Evangelium. Auf seinen Märschen übers Land, ob ihn nun eine Pflicht zu den Kranken rief oder ob er in einer Nachbarpfarrei einen Mitbruder vertreten musste, hatte er nicht nur seine Freude daran, die kleinen Sänger in den Lüften zu hören, sondern ermutigte sie auch dazu, den lieben Gott durch ihre Lieder zu preisen. In seinen Ansprachen und beim Katechismusunterricht bezeugt die Baronin von Garret, die Frau des Bürgermeisters von Ars, bediente sich unser Heiliger gern der Schönheiten der Natur und entnahm ihr anmutige Vergleiche, um zum Lobpreis und zur Liebe Gottes zu bewegen. »Neulich«, sagte er, »kam ich von Savigneux zurück. Die Vöglein sangen im Walde. Meine Augen wurden feucht. Arme kleine Wesen, dachte ich, der gute Gott hat euch zum Singen geschaffen und ihr singt und der Mensch, den er geschaffen hat, damit er Gott liebe. Er liebt ihn nicht.« In einem Brief an ihren Bruder schrieb sie, man könnte so etwas wie Fioretti des Pfarrers von Ars sammeln.
Das ist die heutige Tischlesung. Es ist ein Auszug aus dem Buch «Die Seele des heiligen Pfarrers von Ars». Einblick in das Seelenleben des heiligen Johannes Baptist Vianney. Geschrieben vom Dr. Francis Troschi in der zweiten Auflage 1979 vom Verlag Siegfried Hacker Grobenzell.